Wir hatten ja am Anfang diese Zeit des Waffelessens. Ich hoffe, ihr habt alle eine leckere Waffel abbekommen. Und ich habe so gemerkt, es ist so eine ganz fröhliche und ausgelassene Stimmung hier. Also ihr scheint alle heute recht gut drauf zu sein, entspannt. Und es ist ja auch wirklich schön, einen Sonntagnachmittag in der Gemeinde mit netten Leuten, mit Kaffee, mit Waffel, mit Nutella. Man spürt so eine schöne Ausgelassenheit und Unbeschwertheit. Und ich glaube, solche Zeiten brauchen wir auch, wo wir das so spüren können. Ausgelassenheit und es ist irgendwie entspannt. Weil so ausgelassen und entspannt und unbeschwert ist das Leben ja eigentlich nicht. Es ist ja immer auch in Gemeinde so ein bisschen heile Welt. Wenn wir zum Beispiel an die Ukraine denken, dann wird uns allen das Herz schwer. Und besonders, wenn wir so wunderschöne Musik hören und einfach daran denken, wie viel Leid dort da gerade passiert. Oder auch wenn wir uns mit dem Thema Klimawandel beschäftigen, dann kann Angst aufsteigen. Wenn wir uns das gesellschaftliche Klima angucken, heute sind in zwei Bundesländern wichtige Wahlen und viele gucken da mit einer großen Sorge hin. Wenn wir an den Anschlag in Solingen denken, dann kann einem schon manchmal schlecht werden, was unser gesellschaftliches Klima angeht. Ich habe tagtäglich mit Menschen zu tun, die Migrationsgeschichte haben und ich darf ganz tiefe Einblicke in ihre Lebenslagen haben. Und wenn ich dann höre, wie über Menschen gesprochen wird, wie ihnen Würde und Wert abgesprochen wird, wie über Migrationspolitik diskutiert wird, dann bricht mir das Herz. Und diese unangenehme Mischung aus Unsicherheit, Polarisation, aus Verlust der alten Normalität, wir merken, ganz viel verändert sich in der Gesellschaft und dann verbunden mit dem Krieg in der Ukraine und vielen anderen Krisenherden auf unserer Welt verunsichern zutiefst. Und dann gibt's ja auch noch die ganz persönlichen Sorgen und Probleme in deinem Leben. Jetzt geht die Schule wieder los und manch einem Kind oder auch Elternteil graut es davor, weil das so schwierig sein kann und anstrengend. Oder die Probleme in der Familie, die kaputte Ehe, die heimliche Sucht, die Minderwertigkeitsgefühle, der Blick auf das Leben und zu merken, da sind so viele Wunden noch offen aus meinem Leben. Ach, da ist so viel Ballast, den wir mit uns tragen. Und ich muss mich entschuldigen, dass ich da jetzt so rumwühle in all diesem Schweren und Belastenden, was uns ja auch umgibt. Wir leben nicht in einer heilen Welt, das merken wir. Und wir sind so gut darin, dass wir ja das Schwere so beiseite schieben und am liebsten gar nicht daran denken wollen. Zu Recht. Es tut mir leid, wenn Sorgen und Ängste und Schwere dein Leben momentan belasten. Und meine Predigt heute, die wird auch die Umstände dessen, was das Leben schwer macht, nicht ändern können, natürlich nicht. Sie wird aber, und das hoffe ich, etwas Hilfreiches beitragen, dass du für dich persönlich einen Perspektivwechsel machen kannst. Mal ehrlich, was ist, wenn das deine Perspektive und deine Sichtweise der Wirklichkeit ist und bleibt? Die Kriege enden sowieso nicht mehr. Die Polarisierung der Gesellschaft wird uns noch spalten. Tod und Krankheit zerren am Leben. Alles ist irgendwie nur enttäuschend. Politiker sind alles Idioten. Diese Welt ist so krank und mein Leben ist so ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. Und wo führt das eigentlich alles hin? Was ist das für eine Perspektive, wenn wir so aufs Leben schauen? Wenn du aus dieser Perspektive auf das Leben guckst, dann wird es dir noch mehr Kraft rauben. Und es wird dir auch Freiheit rauben. Und es wird dir auch deine Lebenslust rauben. Und daher lade ich dich ein, deiner Lebensperspektive eine neue Richtung zu geben oder sie ein bisschen zu justieren. Manchmal bedarf es nämlich nur einer ganz kleinen Verschiebung, damit das ganze Bild sich verändert. Und an diesem Bild sehen wir das sehr schön. Das Objekt hier, die Zahl, die verändert sich nicht, die bleibt immer gleich liegen. Aber wenn man die Perspektive ändert, verändert sich das ganze Bild. Und es ist entscheidend für unser Leben, wie wir denken und fühlen und welchen Fokus wir haben. Denn das beeinflusst unsere Perspektive. Lass uns also in diesen Bibeltext einsteigen und sehen, wie er uns helfen kann, unsere persönliche Perspektive und Ausrichtung zu verändern. Judith hat uns den Text gelesen und ich will kurz ein paar Fakten über die Hintergründe dieses Textes geben, weil uns das bei der Einordnung ein bisschen hilft. Der Prophet Jeremia verfasste diesen Text und Jeremia wirkte als Prophet in Juda während einer politisch und religiös sehr turbulenten Zeit, die schließlich dann in der Zerstörung Jerusalems und in dem babylonischen Exil endete. Und der Brief Jeremia, der Jeremia-Brief wurde um das Jahr 1594 vor Christus verfasst, einige Jahre nach der Deportation von der Oberschicht des jüdischen Volkes nach Babylon. Und dazu gehörten eben Priester, Beamte, Handwerker und andere führende Persönlichkeiten. Und es war der Beginn des babylonischen Exils, was eine der traumatischsten Erfahrungen für das jüdische Volk war. Und wir sehen das hier auf dem Bild, ja, von Juda wurden sie eben nach Babel verschleppt. Also alles wurde anders. Und die Juden im Exil waren verzweifelt und die hofften natürlich auf eine schnelle Rückkehr in ihre Heimat, so wie vielleicht auch viele ukrainische Menschen auf eine Rückkehr in ihre Heimat bald hoffen. Und dann gab es falsche Propheten dort und die haben den Menschen eine schnelle Erlösung gesprochen. Die haben gesagt, es wird bald wieder alles gut. Alles wird schnell wieder gut. Und Jeremia hingegen überbrachte eine Botschaft, die dazu aufrief, sich mit der Realität des Exils abzufinden und das Leben in der Fremde zu akzeptieren, bis Gott den Rückkehr für ihre den Zeitpunkt für ihre Rückkehr bestimmt. Und dieser Text also, den wir gehört haben, der gilt für Menschen, die verzweifelt sind, die alles verloren haben, die Angst haben, die in einer komplett unsicheren Lebenslage sind, die jegliche Normalität verloren haben und die vielleicht auch tief in ihrem Glauben zweifeln, weil sie nämlich nicht wussten, ob Gott, der im Tempel wohnte, sie überhaupt begleiten würde ins Exil. Und vielleicht spricht dieser Text daher auch in deine ganz persönliche Lebenslage, vielleicht in deine Krise, vielleicht in deine Ängste oder deine Unsicherheiten. Welche Krise dir auch gerade vielleicht vor Augen ist oder was auch immer dich innerlich bewegt oder dir Angst macht, Gott spricht, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Leids. Dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Friede, Zukunft und Hoffnung anstatt Leid. Wie kann das möglich werden? Wie haben das die Verschleppten des Volks Israels damals geschafft? Und wie schaffen wir das heute, mitten in der Krise, mitten im Leid, nicht daran zu zerbrechen, sondern diesen Frieden zu haben, der über jegliche menschliche Vernunft hinausgeht und hoffnungsvoll in die Zukunft zu schauen. Und ich möchte dir drei Schritte vorstellen, die ich in diesem Text gefunden habe und die vielleicht für dich heute wegweisend sein können, eine neue Perspektive einzunehmen. Ankommen, ausrichten, glauben. Das erste Ankommen. Wir lesen in den Versen vorher, also vor Vers 11, davon, dass Gott zu den Verschleppten sagt, baut Häuser, zeugt Kinder, baut Gärten an, suchet der Stadt Bestes. Also mach was aus deinem Leben. Und das ist bemerkenswert, da die Menschen ja nun in Babel waren, umgeben von komplett fremder Kultur und fremder Menschen und fremder Götter. Aber in Gedanken hängen sie natürlich noch an ihrer Heimat, in Juda, in ihrem Land. Und all das, was passiert war, lag noch in ihnen und lastete auf ihnen. Und es gab eben einige Propheten, die sagten, es wird schnell alles wieder gut, keine Sorge. Gott bringt euch schnell wieder nach Hause. Ich habe das in einem Traum gesehen. Vielleicht kennst du solche Leute auch. Die sehen gar nicht, wie es dir eigentlich geht, sondern beschwichtigen mit vermeintlicher Hoffnung und oberflächlichem Gerede. Wird schon alles wieder gut. Gott macht das schon. Keine Sorge, auch das geht vorbei. Wirst schon sehen, morgen sieht die Welt schon wieder viel besser aus. Nein. Die Welt sah furchterregend und hoffnungslos aus für die Israeliten. Und für viele Menschen heute sieht sie ebenfalls so aus. Vielleicht nicht in deinem ganz persönlichen Leben, aber wenn wir uns die Welt angucken, wenn wir uns Menschen angucken, die ihre Heimat verlassen müssen, da ist so viel Hoffnungslosigkeit. Das ist gar nicht so einfach, das zuzulassen und diesen harten Tatsachen ins Auge zu sehen. Und wir neigen ja wirklich dazu, uns nicht auf das zu fokussieren, was wirklich schlimm und schmerzhaft ist, sondern sind sehr gut darin, im Ignorieren und Wegschieben, Unterdrücken, Verdrängen. Und all das hilft aber nicht, weil es kein Perspektivwechsel ist. Das alles hilft vielleicht kurzfristig, um sich von erdrückenden Gefühlen zu befreien, aber es hat letztlich nur den Effekt eines Luftballons, den wir im Wasser runterdrücken wollen. Was macht er? Er kommt zurück, und zwar mit voller Wucht. Um in der Gegenwart anzukommen, braucht es die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Für die Israeliten war es wichtig, sich mit dem neuen Zustand abzufinden und nicht mehr immer mit dem Alten verbunden zu sein und immer nur hinterher zu trauern. Ja, was passiert? Es ist eine Katastrophe. Und ja, sie haben ihre Heimat verloren. Und ja, der Schmerz darüber ist unendlich groß. Es ist geschehen. Es lässt sich nicht mehr ändern. Die neue Realität ist, wir sind jetzt hier im Exil. Alles neu, alles anders. Und die neue Realität ist aber auch, nimm das an, was jetzt und hier ist. Dein Leben lebt sich nämlich nur in der Gegenwart. Du aber hängst noch immer in der Vergangenheit. Und diese Aufforderung, dass die Menschen ihr Leben gestalten sollen, indem sie bauen und zeugen und lieben und feiern und anbauen, das ist die Aufforderung, in der Gegenwart anzukommen. Und ich glaube, dass wir das heute auch immer wieder neu lernen müssen, weil wir so viel mit dem Gestern beschäftigt waren, in dem ja vermeintlich alles besser war. Oder wir sind schon im Morgen und planen unser Leben durch. Solange wir aber nicht in der Gegenwart ankommen und annehmen, was ist, können wir nicht Zukunft gestalten. Dass die Gedanken des Friedens, der Zukunft und der Hoffnung, die Gott über dein Leben hat, Realität werden, hängt eng damit zusammen, wie du lebst. In der Vergangenheit, in Träumen oder in der Gegenwart. Gott wirst du nämlich immer nur in der Gegenwart antreffen. Denn er ist der, der jetzt ist, der immer Seiende, der immer Gegenwärtige. Wenn du aber nicht in der Gegenwart bist, wie willst du ihm begegnen? Komm an. Im Hier und Jetzt, in der Gegenwart, der einzige Ort, an dem du Gott begegnen kannst. Das zweite, ausrichten. Richte deinen Fokus aus. Vers 12 heißt es, und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Wenn du in der Gegenwart angekommen bist, dann kannst du in den Blick nehmen, was jetzt gerade um dich ist. Check das mal und komm hier jetzt an. Guck dich um, wer hier sitzt. Und nimm das mal ganz bewusst wahr, was um dich ist. Und besonders aber auch, was in dir ist. Wie fühlst du dich eigentlich? Wie sitzt du hier? Wie fühlt sich dein Körper an? Was denkst du? Wo bist du mit deinen Gedanken? Gegenwärtig zu sein heißt, jetzt bewusst wahrnehmen, was ist. Gibt es Menschen hier, die gerne fotografieren? Ja, ein paar. Ich meine jetzt nicht so mit dem Handy 1000 Bilder machen, ja, sondern so richtig, mit einer richtigen, echten Kamera. Was ist wichtig, wenn man ein richtig gutes Bild machen will? Ja, man muss gegenwärtig sein. Man muss gut beobachten können. Man muss wahrnehmen, was ist. Und man muss sich auch emotional einlassen, um Atmosphäre zu spüren. Und dann muss man fokussieren. Wenn man einfach drauf los fotografiert, dann sind es in der Regel keine ausdrucksstarken Bilder. Es wird kein schönes Bild dabei rumkommen. Was fokussieren wir, wenn wir inmitten von Unruhen, Krisen und Problemen stecken? Ja, meistens genau das, die Probleme und die Umstände. Die Gedanken drehen sich dann um das Problem und aus allen möglichen Richtungen denken wir darüber nach und können vielleicht nachts nicht schlafen und rutschen immer tiefer rein in diese Gedanken und Gefühlen, die mit dieser herausfordernden Zeit zu tun haben. Und dann entstehen einfach keine schönen Bilder, sondern es entstehen Bilder voller Unruhe, Angst, Sorge und Leid. Im Bibeltext wird dem Volk gesagt, ihr werdet mich anrufen, ihr werdet hingehen, ihr werdet mich bitten und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr mit ganzem Herzen suchen werdet, werdet ihr mich finden, sagt Gott. Worauf ist hier der Fokus gesetzt? Na, auf Gott. Und ich kann das natürlich auch so verstehen. Ja, Gott, die Welt geht den Bach runter. Gott, es ist alles so schlimm. Gott, unsere Regierung. Gott, die Klimakatastrophe. Ach, Herr, der Krieg. Und das tun wir ja auch sehr häufig in unseren Gebeten. Und das ist ja auch verständlich. Aber ändert sich dadurch der Fokus? Nein. Wir fokussieren immer noch das, was uns zusetzt und schwer ist. Gott anrufen, zu ihm hingehen, ihn bitten, ihn von Herzen suchen. Das bedeutet zunächst einmal, ich richte meinen Fokus auf Gott. Ich suche Gott. Hast du schon mal einen Schlüssel gesucht? Ich suche einen seit 5 Monaten leider. Wenn man einen Schlüssel sucht, dann ist die komplette Aufmerksamkeit auf diesen Schlüssel und man denkt, wo habe ich ihn hingelegt? Wie sieht er noch aus? Wie waren die Umstände? Es ist alles auf diesen Schlüssel fokussiert. Wenn wir Gott mit unserem Herzen suchen, dann ist auch dein Fokus ganz und gar auf Gott gerichtet. Und weißt du, dieser Gott ist pure Liebe. Er ist Friede. Er ist Hoffnung. Gott ist die wunderschönste Liebe, das Allerschönste, was sein kann. Und er lädt dich ein, deinen Fokus auf ihn zu richten. Weg vom Dunkel des Lebens, das uns von allen Seiten umgibt. Gott ist Licht und Wärme. Und wenn du deinen Fokus neu auf ihn ausrichtest, dann wird dein Dunkel mit diesem Licht auch erfüllt. Dann verändert sich nämlich etwas in dir. Weißt du, warum wir, es war ja gerade Urlaubszeit, so gerne schöne Städte im Urlaub anschauen oder in die Berge oder an den Strand irgendwie fahren, um uns zu erholen? Weil sich dort etwas in uns verändert. Wenn du dich umgibst mit Schönem, wird es auch in dir schöner. Es entspannt deine Seele und deinen Geist, wenn du dich mit Schönem konfrontierst. Deswegen fahren wir in den Urlaub. Es entspannt uns und es wartet die Schönheit des Schöpfers, die Schönheit der Liebe auf dich. Richte deinen Fokus neu aus auf diesen wunderbaren Gott. Gott, der dich sieht und der dich liebt und der dir in Jesus vergibt und der dich wieder mit Frieden und Hoffnung füllen will. Und vielleicht merkst du, wie sich die Perspektive verändern kann, wenn du gegenwärtig wirst und dich auf Gott fokussierst. Und der dritte Punkt, Glauben. Dieser dritte Punkt klingt so einfach und ist doch der allerschwierigste. Glauben, einfach glauben. Ich will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr, und will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen lassen, heißt es in Vers 14. Ob die Israeliten angesichts dessen, was sie unmittelbar umgab, glauben konnten? Schwer zu sagen. Fakt ist, dass es wahr wurde und dass das Volk unter dem Perserkönig Kyros wieder zurückgeführt wurde. Wir können glauben, dass das, was Gott uns zusagt, wahr wird. Glaube ist immer eine Entscheidung, die ich treffe. Glaube ich diesem Gott, dass er mich sieht und liebt und dass er meine Umstände kennt und dass er mein Denken und Handeln verändern kann und dass er zum Guten führen wird, was jetzt schwer ist? Will ich glauben, dass es besser werden kann? Jesus sagt, dass wir glauben sollen wie ein Kind. Und wäre das doch so einfach, wie es klingt. Die Umstände wollen uns immer wieder von diesem Glauben abbringen. Aber auch hier ist es wichtig, die Perspektive zu wechseln. Denn aus welcher Perspektive guckt Gott auf dich, auf dein Leben und auf diese Welt? Guckt er aus der Vogelperspektive, so von oben auf alles herab? Ja? Und guckt er auch so diese Innenperspektive, also innen rein? Ja? Und guckt er auch aus der Froschperspektive von unten nach oben? Oder so eine Außenperspektive oder Makro- oder Mikroperspektive oder Metaperspektive? Ja klar, alles zugleich. Wenn einer den Überblick hat, ja dann Gott, weil er aus allen Perspektiven zeitgleich gucken kann und alles sieht, die Zusammenhänge deines Lebens und die Zusammenhänge dieser ganzen Welt. Und wenn du doch einem vertrauen kannst, dann diesem Gott. Er hält ehrlich die ganze Welt in seiner Hand und es tut uns so gut, wenn wir uns mal so beschränkt, wie es eben möglich ist, auf diese Perspektive einlassen und diesem unfassbar großen Gott vertrauen und ihm glauben, dass sein Wort wahr ist und dass er die Kontrolle behält über diese Welt, egal was passiert. Ich wünsche dir das so sehr, dass dein Herz von der Liebe dieses wundervollen Gottes erfüllt wird und dass du ihn im Hier und Jetzt, in deiner Lebensrealität erlebst. Vielleicht ganz neu, vielleicht einmal mehr. Und dass du deinen Fokus auf ihn ausrichtest und daran glauben kannst, dass er dir eine komplett neue Perspektive geben wird. Amen.